Ich habe ein bisschen über einen Predigttext nachgedacht und dann bin ich auf einen Bibeltext gestoßen und dann ist mir sofort eine Fernsehserie dazu eingefallen. Oder eine erste Fernsehserie, kennt ihr bestimmt, die Älteren müssen die kennen, sonst ist das hier zu Ende für euch. Und danach wurde auch eine Kinotrilogie, ist das glaube ich gewesen. Ich habe keinen der Kinofilme gesehen, aber ich habe mich heute Morgen noch mit Claudia unterhalten. Die hat mir dann so ein paar Sachen da erzählt. Also ich muss mir das irgendwann mal anschauen. Mission Impossible. Oder die Älteren kennen das als Cobra übernehmen sie. Wer kennt die Serie noch von den Älteren? Oh, jetzt bitte. Das ist 60er-Jahre-Serie gewesen, schwarz-weiß. Wer von den Älteren kennt doch Cobra übernehmen sie? Sehr gut. Oder 70er wiederholt, genau. Also das war so eine Agentengruppe, die bekam immer so unmögliche Aufträge, die die lösen mussten, wo die irgendwelche Sachen, die gestohlen worden sind oder Geheimdokumente wieder zurückbesorgen mussten. Also Aufträge, die waren fast nicht zu knacken. Und dann waren da immer so spannende Sachen, die dann eingeflossen sind, wie die mit technischen Hilfsmitteln die Sachen wieder zurückgeholt haben. Ja, und jetzt irgendwann vor Jahren hat dann dieser Tom Cruise, ist es glaube ich gewesen, der hat dann nochmal so eine Neuverfilmung gemacht, Mission Impossible, also unmöglicher Auftrag. Der musste dann auch solche Sachen erledigen, zurückholen. Ja, und jetzt müsste ich eigentlich wieder das Handmikro nehmen und irgendjemanden quälen mit persönlichen Fragen. Ich sehe schon, wie du die Zunge rausstreckst. Nein, ich werde dich nicht fragen. Aber wer von euch hatte schon mal beruflich oder privat oder wie auch immer, einen Auftrag vor sich, wo ihr gedacht habt, nee, das ist 3 Nummern zu groß für mich. Bitte Handzeichen. Ach, nur so ein paar. Alle anderen hatten das nie gehabt. Eine berufliche oder private Herausforderung. Jetzt nochmal Handzeichen. Also es gab einige. Und wer von denen, jetzt mal richtig ganz die Hand hoch, ganz weit hoch, und wer von denen hatte dann jemand gehabt, der ihn ermutigt hat und gesagt hat, du schaffst das schon, ich traue dir das zu. 3, 4, 5, 6, 7. Also ich muss sagen, ich bin jetzt etwas überrascht, weil ich dachte hier, es wären mehr Menschen hier, die schon mal gedacht haben, ich habe jetzt eine Sache, die ist wirklich hart zu knacken und da ist jemand, der sagt, ich stehe trotzdem hinter dir und baue dich auf. Also so viele haben das noch nicht erlebt anscheinend. Und heute Morgen geht es auch um jemanden, der hat einen unmöglichen Auftrag, Mission Impossible von Gott und traute sich das auch nicht zu. Es geht sich um einen Menschen, der auch nicht daran glaubte, dass er die richtige Person für diesen Auftrag wäre. Starte doch mal bitte mit, oder kann ich das selber? Perfekt. Richter 6, es geht sich um Gideon. Also ich starte jetzt mal in so einen Prolog, ich lese das mal vor. Wieder taten die Israeliten Böses in den Augen des Herrn und der Herr lieferte sie für 7 Jahre, den Midianitern aus. Die Unterdrückung durch die Midianiter war so hart, dass die Israeliten sich in den Bergen Befestigungen bauten, in die sie sich zurückziehen konnten. Diese bestanden aus Wassergräben, aber auch aus Höhlen und Felsenhöhen, die ihnen als Burgen dienten. Jedes Mal, wenn die Israeliten Getreide aussäten, fielen die Midianiter und Amalekiter bei ihnen ein. Auch die Völker aus dem Osten griffen Israel an, belagerten das Land und vernichteten die Ernte bis nach Gaza. Sie ließen den Israeliten nichts zu essen übrig und nahmen ihnen alle Schafe, Rinder und Esel weg. Moment, nee, so weit sind wir noch nicht. Also, 7 Jahre lang, das müsst ihr euch mal vorstellen, lieferte Gott sie den Midianitern aus, weil die wieder mal Böses taten. Also sie haben Gott vergessen und das, was Gott gesagt hat, ihr sollt keine anderen Götter anbeten hier in diesem Land, das ich euch gegeben habe, aber die haben das wieder gemacht. Und was passierte dann? Die hatten Angst und mussten sich verstecken in irgendwelchen Felsenhöhlen und Burgen. Und jedes Mal, 7 Jahre lang, pünktlich zur Ernte, erschall irgendwo wahrscheinlich in Midian so eine Glocke, es ist wieder soweit, es kann die Ernte bei den Israeliten eingefahren werden. Die sind dann dahin, wieder hin, haben die wieder um ihre Ernte gebracht. Und was war die Folge? Große Armut. Und was machen die Israeliten? Die schreien zum Herrn und bitten ihn um Hilfe. Insgesamt hat das heute ein bisschen viel Text, aber ich kürze ein bisschen ab. Was machen sie? Sie schreien zu Gott und der schickt ihnen einen Propheten. Und jetzt denken die Israeliten bestimmt, Gott sei Dank, da ist einer, der ermutigt uns, der baut uns auf. Und was macht dieser Prophet? Der wird namentlich nicht erwähnt, sondern da steht nur ein paar Zeilen, könnt ihr im Text nachlesen, sehr interessant. Der sagt, also Gott hat euch aus Ägypten geführt, hat euch durch das Rote Meer geführt, hat euch alles gegeben, aber ihr habt den Herrn verlassen. Das finde ich total krass. Also da kommt jetzt kein Zuschrift, sondern er sagt am Ende im letzten Satz quasi selbst schuld. Das finde ich total blöd. Ich sitze also irgendwo im Loch, mir geht es nicht gut. Und dann kommt dann einer, anstatt zu sagen, hör mal, ich habe jetzt eine Lösung oder ich will dich trösten, dann kommt er an und sagt zu mir, hättest du mal besser auf mich gehört. Vielen Dank für die Ermutigung, sage ich da nur. Das baut so richtig auf. Das können wir auch in der Gemeinde gut gebrauchen. Wenn es uns nicht gut geht oder so, dass einer kommt, ja, hättest du mal auf mich gehört, dann wird es dir jetzt besser gehen. Jetzt gehen wir mal zur Hauptgeschichte. Da geht es sich um einen jungen Mann, der heißt Gideon, aus der Sippe, wir würden heute sagen Großfamilie, Abieser vom Stamm Manasse. Dann kam der Engel des Herrn und setzte sich unter die geweihte Eiche bei Ophrah. Übrigens, Gideon steht im Text für ein sehr junger Mann. Also wir können davon ausgehen, 18, 20, älter als 20 wird er nicht gewesen sein. Sie gehörte Joasch, aus der Sippe Abieser. Gideon, der Sohn von Joasch, drosch gerade Weizen unten in der Kälte, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Das heißt, wahrscheinlich dachte der, jetzt ist gerade Erntezeit, schnell ein bisschen Getreide mit der Sichel ernten, unten in der Kälte, wo normalerweise die Weintrauben getreten werden, dreschen und dann irgendwo verstecken, dass wenigstens wir für ein paar Wochen genug zu essen haben, damit die uns das nicht auch wieder wegnehmen. Und dann erscheint ein Engel des Herrn und sagt zu ihm,
der Herr ist mit dir, tapferer Held.
Da steht ja keiner hinter mir. Denkt er. Dann denkt er, bin ich vielleicht gemeint? Also hat er so nicht wahrscheinlich gedacht. Ach Herr, sagt, entgegnet Gideon zu dem Engel, wenn der Herr, Gott, mit uns ist, warum ist uns dann all das passiert? Wo bleiben die Wunder, von denen unsere Vorfahren uns erzählten? Sagten sie nicht, der Herr hat uns aus Ägypten herausgeführt? Jetzt hat der Herr uns verlassen und an die Midianiter ausgeliefert. Da wandte sich der Herr zu ihm und sagte durch den Engel, geh mit der Kraft, die du hast, und rette Israel vor den Midianitern. Ich sende dich aus. Aber mein Herr, antwortete Gideon, womit kann ich Israel retten? Meine Sippe ist die schwächste im ganzen Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Der Herr sagte zu ihm, ich werde mit dir sein. Da sagt der Engel, ich werde mit dir sein. Dann habe ich überlegt, wo hast du das schon mal gehört? Ich werde mit dir sein. Dann ist mal diese berühmte Stelle, die meisten kennen die wahrscheinlich, in Josua 1, Vers 9 sagt Gott zu Josua, denn der Herr, dein Gott, wird mit dir sein, wohin du auch gehst. Also eine wirklich gute Ermutigung. Ich werde, egal was du an Aufträgen hast, ich werde hinter dir stehen. Das ist ein großartiger Zuspruch durch einen Engel von Gott. Einige Zeit später rücken dann die Midianiter an. Da kam der Geist des Herrn über Gideon. Mit einem Widerhorn rief er zu den Waffen und die Männer aus der Sippe Abieser schlossen sich seiner Truppe an. Also erstmal seine Großfamilie und dann sandte er weitere Boten aus und ruft seine Leute zusammen. Insgesamt waren das vier Stämme, die sich da versammelt haben, vier der 12 israelitischen Stämme, Manasse, Sebulon, Asser, Naphtali, insgesamt 32.000 Männer. Da denkt man, boah, jetzt haben wir ein richtig großes Heer, jetzt können wir das wahrscheinlich schaffen. Aber Gideon ist jemand, der auf der einen Seite vielleicht dachte, ja, der Engel ist da, unterstützt mich, aber ich traue der ganzen Sache noch nicht so richtig. Dann kennt ihr wahrscheinlich diese Geschichte, dass er Gott bittet, also ich brauche noch mal ein dickes Zeichen von dir, dass du wirklich hinter mir stehst. Und dann kennt ihr die Geschichte, dass er Gott bittet, lass doch in der nächsten Nacht, ich habe hier ein bisschen Schafwolle, die Schafwolle trocken sein und das Land drumherum, das Gras mit Tau benässt. Er bittet darum und genauso geschieht es. Am nächsten Morgen ist die Wolle trocken, das Land drumherum, das Gras ist nass. Dann sagt er, also jetzt nicht böse sein, Gott, aber ich brauche nochmal ein Sahnehäubchen, nochmal auf diese Bestätigung. In der nächsten Nacht bitte das Ganze umgekehrt. Also die Wolle nass und das Gras trocken. Und Gott hat so eine Geduld. Am nächsten Tag passiert es genauso, wie er sich das gewünscht hat, genauso passiert es. Und er sagt, wunderbar, ist das nicht eine tolle Bestätigung? Ich denke, ja, im Prinzip ist das eine tolle Bestätigung. Und trotzdem finde ich es schade. Menschen brauchen nämlich manchmal ein Zeichen von Gott und 3 und 4 und 5 Zeichen, bis sie ihm vertrauen, bis sie an seine Zusage glauben. Und Gott ist trotzdem dieser Bitte nachgekommen. Besser wäre es aber gewesen, an die Zusage Gottes zu glauben, ich bin bei dir, wie er das ja durch den Engel gesagt hat. Ich werde mit dir sein. Ein Glaube, der auf Vertrauen anstatt auf Zeichen setzt, ist ein reiferer und tieferer Glaube. Wir möchten im Leben immer so gerne abgesichert sein, aber so funktioniert das Leben nicht. Anscheinend brauchen wir Deutschen das ganz besonders, weil ich habe mal vor Jahren gelesen, wir sind das Volk auf der Welt, das die meisten Versicherungen hat. Könnte man nachprüfen. Also niemand hat so viele Zusatzversicherungen gegen, was weiß ich, von mir aus gegen Fußpilz oder irgendwas, wie die Deutschen. Das ist so. Dann, der Herr sagte zu Gideon, jetzt rücken die also vor, und dann passiert was Unerwartetes. Der Herr sagte zu Gideon, du hast zu viele Leute bei dir. Wenn ich dir so den Sieg über Midian schenken würde, könnten sich die Israeliten vor mir damit brüsten, dass sie sich aus eigener Kraft gerettet hätten. Sag deshalb den Leuten, wer sich fürchtet oder Angst hat, soll weggehen und nach Hause zurückkehren. Da gingen 22.000 von ihnen nach Hause und nur 10.000 waren bereit zu kämpfen. Doch der Herr sagte zu Gideon, es sind immer noch zu viele Leute, führe sie ans Wasser hinunter, ich werde sie dort prüfen und dir zeigen, wer mit dir gehen soll und wer nicht. Also ich hätte da ein Problem mit, wenn ich sowieso mehrfach eine Bestätigung brauche von Gott, dass er mit mir ist, wenn Gott auf einmal sagt, schick die meisten davon nach Hause. Mal schauen, wie es weitergeht. Als Gideon seine Krieger zum Wasser führte, sagte der Herr zu ihm, alle Männer, die das Wasser mit der Zunge schlürfen wie Hunde, sollst du in eine Gruppe zusammenstellen. Und alle Männer, die sich zum Trinken hinknien, sollen eine zweite Gruppe bilden. Nur 300 Männer schlürften das Wasser aus ihren Händen, alle anderen knieten sich nieder, um zu trinken. Also auf einmal waren von diesen 10.000, die da waren, nur noch 300 übrig. Nochmal minus 9.700. Und die Frage ist, wie soll man damit bestehen, wenn von diesen 32.000 nur 300 überbleiben? Und Gott fordert Gideon auf, die Midianiter anzugreifen. Er kennt Gideon ganz genau. Der Herr sagte zu Gideon, mit diesen 300 Männern, die das Wasser aus der Hand geschlürft haben, werde ich euch retten und dir den Sieg über die Midianiter schenken. Alle anderen sollen nach Hause gehen. Da sammelte Gideon die Vorräte und Widerhörner der anderen Krieger ein und schickte sie zu ihren Zelten zurück. Die 300 Männer aber behielt er bei sich. Da sind nur noch 300 Mann übrig von 32.000. was ich interessant finde, dass Gott, weil er den Gideon anscheinend sehr genau kennt, sagt, ich weiß, dass immer noch etwas in dir ist, das Angst hat. Wenn du diese Angst hast, dann steig mit deinem Knecht Pura in der nächsten Nacht zum Lager der Midianiter hinunter und belausche sie. Das macht er also. In der nächsten Nacht geht er da zu dem Lager runter und hört, wie die Midianiter, wie zwei Midianiter sich unterhalten. Und der eine hatte einen Traum, wo er gesagt hat, dass er geträumt hat, dass, ich übersetze das jetzt mal, dass Gideon siegen wird. Jetzt glaubt er Gott wirklich, geht wieder hinauf und bereitet den Angriff vor. Gott weiß, dass Gideon das also anscheinend braucht, diese Bestätigung. Viele Menschen brauchen immer wieder die Versicherung von Gott. Du schaffst das, weil ich an deiner Seite bin. Gideon teilt also seine Männer dann in drei Gruppen auf und die denken bestimmt, ja, jetzt hat er einen guten Plan. Und die denken bestimmt, ja gut, wir sind nur noch 300, aber der hat wahrscheinlich jetzt irgendwelche Spezialwaffen. Ja, und er sagt, ja, ich gebe euch jetzt was. Und die denken bestimmt, antike Kriegsführung, vielleicht besondere Streitwagen, mit denen wir die überraschen, oder so Spezialbögen, die 500 Meter weiter schießen oder so. Nee, der sagt, legt mal eure Waffen ab. Und die denken, ja gut, wir sollen in den Kampf ziehen, aber ich soll Speer und Schwert und Schild zur Seite legen. Ja, ich habe ein paar Spezialwaffen. So, da haben wir einmal ein Widderhorn. Bitte schön, könnt damit angreifen. Dann gebe ich euch noch on top einen Krug. Bitte schön. Und eine schöne Premium-Fackel. So, jetzt haben wir drei schöne Kriegsgeräte. Damit werden wir die angreifen. Also wenn ich einer der Krieger von Gideon gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, jetzt ist er fertig. Jetzt müssen wir den in den Sack stecken und erstmal irgendwo zu einer Heilerin bringen. Der ist komplett fertig. Also so wäre ich nicht in den Kampf gezogen. Vielleicht einer von euch? Ja, oh, kein Handzeichen? Nee, gut, alles klar. Also mit diesen lächerlichen Sachen greifen die an und machen dann so einen Lärm, dass die total überrascht sind, die Midianiter, und dass sie, sowas hat es in der Geschichte mehrfach gegeben, dass sie sich gegenseitig in der Nacht denken, das wären die Israeliten, und bekämpfen sich gegenseitig und Gott schenkt den Sieg dadurch. Habe ich schon mal irgendwo gelesen, dass es so einen Krieg gegeben hat, wo Leute sich verwechselt haben und dann aufeinander geschossen haben, ohne dass der Feind wirklich da gewesen wäre. Also ist schon ein bisschen verrückt das Ganze. Also mit diesen Sachen auch noch. Ich habe mir überlegt, welche Dinge kann ich aus der Geschichte von Gideon mitnehmen, für mich persönlich. Und in diesem ganzen Text, den ich da gelesen habe, könnt ihr gerne zu Hause mal nachlesen, sind mir drei interessante Aspekte aufgefallen. Das erste, was ganz klar für mich war, dass Gideon ein Problem hat mit seinem Selbstbild. Wenn Gott dich mit einer Aufgabe betraut oder dich in einen Dienst ruft, dann denke an Folgendes. Du kennst und siehst deine Fehler und Schwächen. Die kennst du selber am besten. Vielleicht traust du dir auch nichts zu, ähnlich wie Gideon. Aber die Bibel ist voll von Menschen, die genauso dachten wie Gideon. Wenn ich da zum Beispiel an die Berufung von Mose denke, vielleicht kennt ihr diesen Text auch, am brennenden Dornbusch. Wie hat denn Mose reagiert, als Gott zu ihm gesagt hat, ich sende dich aus, damit du das Volk Israel aus Ägypten befreist. Jawohl, ich bin dein Mann, hat er gesagt. Ich traue mir das zu. Ich habe eine dreijährige Spezialausbildung bekommen bei meinem Schwiegervater da, beim Schafehüten. Und ich mache das. Ich bin dein Mann. Oder? Also, könnt ihr gerne mal nachlesen. Ist eine sehr spannende Geschichte von Mose, der sagt, bestimmt, weiß ich nicht, 6, 7 Mal oder so sagt er, weißt du was, also ich bin nicht dein Mann, ich kann schlecht reden, mir glaubt sowieso keiner, ich bin absolut der falsche Mann, such dir bitte einen anderen. Und langsam wurde Gott dann auch ein bisschen sauer, merkt man, weil Gott dann irgendwann sagt, hör mal, jetzt hast du genug Argumente gebracht, ich habe dir ein paar Mal gesagt, ich bin mit dir, ich werde dich unterstützen und du bist der Mann, den ich ausgesucht habe. Oder wenn ich da an Jeremia denke, den Gott dazu auserkoren hat, den Israeliten zu sagen, dass die Babylonier Jerusalem zu Fall bringen werden, weil die sich permanent, das Volk Israel, nicht an Gottes Gebote gehalten hat. Dann sagt er auch, nee, ich bin so jung, ich bin der falsche Mann. Und dann sagt Gott wieder, ich habe dich ausgewählt. Und es gibt verschiedene Stellen in der Bibel, wo Gott Leute wählt, die sich selber gar nicht in dieser Position gesehen haben. Ich glaube, dass jeder Mensch Fehler und Schwächen hat. Aber du bist kein Versager, nur weil du nicht perfekt bist. Du kannst sagen, ich bin wertvoll in Gottes Augen, auch wenn andere mich ablehnen. Gott hat einen guten Plan für mein Leben. Ich habe Gott gegebene Talente und Fähigkeiten und ich kann sie nutzen, um anderen Menschen zu helfen. In Philipper 4, Vers 13 steht, alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Dann ist mir noch weiter aufgefallen, als Christ sollte ich nicht selbstbewusst, sondern gottbewusst leben. Wenn ich mein Vertrauen ganz auf Gott setze, kann er durch mich wirken. Gott sieht ja, dass Gideon ständig eine Bestätigung braucht. Vertrauen ist besser, als ständig nach einer Rückversicherung zu fragen. Interessanterweise wirkt Gott manchmal eher durch unsere Schwächen statt durch unsere Stärken. Gott fordert uns auf, ihm zu vertrauen. In Lukas 5, Vers 5 sagt Petrus zu Jesus auf dem See Genezareth, auf dein Wort hin will ich die Netze noch einmal auswerfen. Ich vertraue dir. Ich brauche keinen Beweis dafür. Und in Johannes 20, 29 sagt Jesus zu Thomas, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben, die keine Beweise brauchen. Und noch ein Aspekt ist mir aufgefallen. Es gibt Zeiten, in denen wir menschlich gesehen zu gut ausgerüstet sind, als dass Gott uns den Sieg schenken könnte. Bin ich bereit, mit den handverlesenen Leuten zu arbeiten, die Gott mir gibt, oder brauche ich die Sicherheit eines großen Heeres? Und bin ich bereit, mit den Waffen, oder sagen wir biblisch gesehen, mit den Fähigkeiten und Gaben zu kämpfen, die Gott mir gegeben hat? Amen.